Über Geld redet man nicht, Geld hat man. Das ist ganz einfach. Und das macht es auch heute Morgen ganz schwierig, weil ich will trotzdem über Geld reden, weil Geld einen ganz großen Einfluss auf unseren Alltag hat und weil Geld auch einen extremen Einfluss darauf hat, wie einfach und wie ruhig und wie relaxed unser Leben gehen kann. Das hat ein großes Potenzial, um unseren Alltag durcheinander zu bringen oder unseren Alltag auch zu unterstützen. Ihr kennt ja sicherlich den Spruch, am Ende vom Geld ist noch so viel Monat übrig und das geht wirklich etlichen so. Und ich habe an vielen Stellen beobachtet, wie Leute anfangen aus lauter Angst, weil einfach das Geld nicht reicht, zum Beispiel die Post gar nicht mehr aufzumachen, weil man einfach Angst hätte, da könnte wieder eine Rechnung drin sein, da ist vielleicht eine Mahnung drin, da geht vielleicht eine Betriebig sogar schon los oder Leute, die gar nicht mehr ans Telefon gehen, aus lauter Angst nicht mehr an die Tür gehen, weil der Gerichtsvollzieher eventuell schon vor der Tür steht und ihr könnt euch vorstellen, das hat eine unglaubliche Auswirkung auf den ganz normalen Alltag und da können wir dafür sorgen, dass unser Energietank gefüllt ist. Das hilft dann nicht viel. Da können wir unsere Termine gut planen. Das hilft an der Stelle auch nicht viel. Wenn man dann das Gefühl hat, einfach die Luft bleibt einem weg. Man hat einfach keinen Freiraum mehr zu atmen. Und deshalb ist es unmöglich, einfacher zu leben, wenn man hier nicht alles im Griff hat. Und ich bin mir dessen bewusst, ich habe heute Morgen zwei große Herausforderungen, wenn ich darüber rede. Einmal bin ich Deutsche. Und jetzt will ein Deutscher kommen und Schweizern etwas übers Geld sagen. Also das ist schon mal, also ich bin mir der Spannung bewusst und ich stelle mich jetzt einfach mal der Spannung. Und das Zweite ist natürlich, wenn ein Prediger kommt und er redet übers Geld, dann hat man ja gleich so das Vorurteil, ja, der will ja bloß an unser Geld. Geld, da geht es dann um den Zehnten und der wird uns das Geld aus der Tasche ziehen und so. Also ich kann mit euch fühlen, wenn man so das Thema Geld hört. Ich habe gerade in der letzten Woche eine kleine Geschichte gehört, das sind zwei Männer, die sind auch nach dem Schiffbruch auf eine einsame Insel verschlagen worden und die beiden, der eine hat angefangen zu jammern, oh, wir werden sterben, wir haben nichts zu essen und wir haben nichts zu trinken und das ist eine einsame Insel, sind völlig verlassen. Und der andere, der lehnt irgendwie ganz relaxed an so eine Palme und der sagt zu ihm, du, ich verdiene 100.000 Franken im Monat, ich bin da ganz relaxed. Und der andere wieder, ja, was nützt dir denn dein ganzes Geld, du hockst ja auf der Insel da und da kannst du gar nichts kaufen, da geht gar nichts und so. Und der andere sagt dann wieder, du, ich verdiene 100.000 Franken im Monat und ich gebe in meiner Kirchgemeinde den Zehnten, du kannst sicher sein, mein Pastor wird mich finden. Also so viel zur Rolle des Pastors an der Stelle. Ich rede übers Geld, weil die Bibel extrem viel übers Geld redet. Wenn wir im Alten Testament gucken, im Neuen Testament gucken, da finden wir an vielen Stellen, wo die Bibel übers Geld redet, weil Gott scheinbar es wichtig ist, wie wir mit unserem Besitz, wie wir mit dem Potenzial in der Richtung umgehen. Jesus im Neuen Testament redet viel übers Geld, hat viele Gleichnisse, Beispiele gebraucht, um über Besitz zu sprechen. Und deshalb möchte ich einfach heute Morgen mithelfen, dass wir auch in dem Bereich, weil das Gott wichtig ist, uns das nicht außer Kontrolle gerät, sondern dass wir das dann auch im Griff haben. Und ich selber habe erlebt, wie schön, wie befreiend das ist, wenn du den Bereich im Griff hast, dann kann dein Leben wirklich einfacher werden, relaxter werden, ruhiger werden, entspannter werden. Und ich möchte mit euch als allererstes einen Mann aus der Bibel anschauen, der ein absolut gestörtes Verhältnis zum Geld hat. Also dem sein krankhafter Umgang damit, dem seine grauenhaften Einstellungen, wenn es ums Geld geht, die waren wirklich dramatisch, der so viel Schuld und Schamgefühle hatte, weil er einfach mit dem Thema Geld nicht klar kam. Lasst uns lesen aus Lukas 9, die Verse 1 bis 10. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus, kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand und von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn und sagte, Zachäus, komm schnell herab, ich möchte heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann der nur sowas tun? Er lädt sich bei diesem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber sagte zu Jesus: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen, und wenn ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams, und der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich habe mich gefragt, was treibt diesen Mann dazu, sich dermaßen zu erniedrigen und in der ganzen Menschenmenge vorauszurennen, seine Tunika hochzuraffen und vor den anderen auf einen Baum zu steigen, um Jesus sehen zu können. Vielleicht hat er Jesus gehört, als er über Heilung gesprochen hat, über Gnade und über Vergebung. Und vielleicht ist das für ihn so eine Stelle gewesen, wo er, derjenige, der jahrelang seine Landsleute im Namen der Römer über die Steuern ausgenommen hat, vielleicht war das für ihn jetzt so ein Punkt, dass er sich da nicht nur an den Maulbeerbaum klammert, sondern dass er sich an die Hoffnung klammert, dieser Wundertäter, der vorher schon Wunder getan hat, so ein Wunder auch in seinem Leben vollbringen könnte. Und dieses Wunder, das hatte er wirklich nötig. Weil er hatte nicht nur eine grauenhafte Einstellung zum Geld und hat das sehr egoistisch gerafft, sondern er hat zusätzlich noch den Anteil, der damals üblich war, den Armen zu geben und um Bedürftige zu helfen, den hat er nicht gegeben. Und er hat alles wirklich ganz egoistisch einfach für sich gerafft, und er ignorierte die Not. Und das machte ihn natürlich in den Augen seiner Landsleute zum Geächteten. Das Leben von Zachäus, das drehte sich einfach nur ums Geld. Und jetzt rächte sich das, weil sein ganzes Leben an der Stelle komplett verkorkst war. Seine Gier und hatte seine Seele zerfressen, und Scham hat wahrscheinlich immer mehr bei ihm auch um sich gegriffen. Und er brauchte jetzt unbedingt eine Macht, die größer ist, um ihn aus diesem Schlamassel zu befreien. Ich habe Menschen erlebt, die sich schämten, zugeben zu müssen, dass sie Privatinsolvenz angemeldet haben oder mussten, die ihr Geschäft verloren haben, die ihr Haus verloren haben, die im Prinzip fast alles verloren haben und von denen sogar die Ehe zerbrochen ist an dieser dramatischen Situation, wo ihnen das Geld so aus der Ruder gelaufen war. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir in die Bibel schauen oder wenn wir in unsere Gemeinden schauen, wenn es um sexuelle Sünden geht, dann ist die Scham oft sehr groß. Aber wenn jemand im finanziellen Bereich so abstürzt und einfach nicht mehr kann, ich glaube, da ist die Scham, die jemand empfindet, die jemand fühlt, mindestens noch genauso groß. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen gehen würde, wenn wir jetzt einfach mal vor deinen Freunden und vor deinen Bekannten deine Finanzen offenlegen würden. Wie würdest du dich fühlen? Wäre das peinlich? Wäre das okay? Keine Angst, wir können das nicht, werden wir auch nicht machen. Aber einfach das Gefühl, wie würdest du dich fühlen dabei, wenn das so ginge? Jesus entdeckt ihn auf dem Baum, und Jesus lädt sich selbst zu ihm ein, weil er sieht, wie aus dem Ruder der Mann gelaufen ist. Und es passiert irgendetwas jetzt. Wir wissen nicht genau, was bei diesem Abendessen passiert ist. Das wird nicht näher beschrieben. Aber wir können daraus schließen, aus den Folgen, dass etwas ganz Dramatisches in dieser Beziehung zu Jesus passiert ist und dass er da im Innersten verändert wurde. Und das ist das Schöne, wenn wir uns zu Jesus hinwenden und wenn wir uns einlassen auf Jesus, dann tritt er in unser Leben und dann verändert er unser Leben. Das finde ich ganz fantastisch. Und das sehen wir hier am Zachäus ganz deutlich, dass seine Einstellung komplett verändert wurde. In dem Text heißt es: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil er sich auf Jesus eingelassen hat und Jesus heilend auch in diese Beziehung gekommen ist. Jemand, der sich schuldig gefühlt hat, der fühlt sich jetzt wieder befreit. Jemand, der den Problemen machtlos gegenüber gestanden ist, der hat jetzt eine höhere Macht gefunden, die ihn befreit hat. Und aus der Scham, die er empfunden hat, ist letztendlich jetzt Freude für ihn geworden. Und ich würde sagen, er ist sogar zweifach versöhnt worden. Er ist einmal versöhnt worden, weil Jesus ihn von seiner Schuld befreit hat, wie er das bei uns auch getan hat. Und er ist im Zweiten auch in diesem finanziellen Bereich versöhnt worden. Und das hat radikale Auswirkungen. Er zahlt alles vierfach zurück. Er überschüttet die Armen mit der Hälfte von seinem ganzen Reichtum. Und die Fesseln, die das Geld für ihn bedeutet hatten, die fallen von ihm ab. Ich glaube, dass viele Menschen, viele Christen eine Versöhnung mit Jesus erlebt haben, aber die oftmals nicht diese zweite Erlösung zur Folge hatte, die einfach nicht in diesem Bereich stattgefunden hat, weil der Bereich, da redet man nicht drüber, Geld hat man und da redet man nicht drüber. Und deshalb ist so wichtig, dass in diesem Bereich ganz genauso Jesus rein darf und er nicht nur uns von unserer Schuld allgemein erlöst, sondern dass er uns auch hilft in diesen ganz zentralen Lebensbereichen und uns auch dort befreit. Was wäre, wenn Gott die Macht hätte, dich einfach loszusprechen, zu befreien von Dummheiten, die du vielleicht getan hast oder von dem Geld, das dich beherrscht? Ich finde, das wäre eine ganz fantastische Aussicht. Ich möchte mit euch jetzt 5 Überzeugungen, 5 Glaubenssätze, wenn man das so nennen will, anschauen, die uns im Umgang mit dem Geld helfen sollen. Und zwar, Zachäus hat geglaubt, dass dieser Wundertäter ihn verändern kann. Und der Glaube hat dazu geführt, diese Überzeugung hat dazu geführt, dass sich sein Leben in dem Bereich geändert hat. Und deshalb möchte ich diese Glaubenssätze mit euch anschauen. Und der allererste Glaubenssatz ist, alles, was ich habe, kommt von Gott. Also das habe ich mir nicht selber erarbeitet und es ist meine eigene Leistung, sondern die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab vom Vater des Lichts. Vom Vater des Lichts, von dem wir gerade gesungen haben. Also das ist der, der uns unsere Talente gibt, der unsere Gesundheit schenkt, der in uns Potenzial gelegt hat, der uns geholfen hat, dass wir uns bilden konnten, dass wir das Leben lernen konnten. Das sind alles Geschenke von ihm. Er hat uns auch die Finanzen anvertraut. Wir sind Verwalter, wir sind Verantwortliche dafür, mit dem Potenzial, das er uns gegeben hat, umzugehen. Das ist nicht unsere Sache, wo wir sagen können, da redet man nicht drüber, sondern das ist ein Geschenk Gottes, das er uns macht und uns als Verwalter eingesetzt hat. Der zweite Punkt, der zweite Glaubenssatz, ich lebe fröhlich im Rahmen dessen, was Gott mir im Moment gibt. Das ist ein Glaubenssatz, der uns in die Freiheit führt in dem Bereich. In Philipper 4, Vers 11 bis 13, da spricht Paulus davon, wie er mit ganz unterschiedlichen Situationen umgehen kann. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Also finanziell versöhnt zu sein mit Gott heißt, in den ganz unterschiedlichen Lebensphasen zufrieden zu sein mit dem, was Gott gibt. Egal, ob es viel ist oder egal, ob das wenig ist. Und es ist meine Verantwortung, meinen Lebensstil dementsprechend anzupassen, dass das auch funktioniert. Und das hat zur Folge, dass ich zum Beispiel nicht neidisch sein muss auf irgendjemand, der jetzt hier ein tolles Auto fährt und der eine viel schönere Wohnung hat als ich und der sich irgendwie mehr leisten kann und das neue iPhone 6S schon hat und ich nicht, sondern im Prinzip kann ich, wenn ich das glaube, kann ich sagen, hey, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommen hast, dann sage ich, Halleluja, du Gott, ist gut zu dir. Und Gott hat dich gesegnet und ich freue mich einfach mit dir, dass Gott dich reich beschenkt hat. Dann hat eigentlich Neid keinen Platz, weil Gott derjenige ist, der mal mehr und mal eventuell auch weniger gibt. In den Bereich gehört natürlich auch das Thema Schulden, weil Schulden, und da rede ich jetzt von Konsumschulden, nicht unbedingt von Investitionen, wie wenn man ein Haus kauft oder einen Betrieb neu startet, sondern eher von Konsumschulden, die ja letztendlich nichts anderes sind als ein Mittel, um mir etwas zu nehmen, was mein normaler Lebensstandard jetzt eigentlich gar nicht zulässt. Wenn ich das mal so zeigen darf, wenn Gott uns unterschiedlich viel Geld anvertraut, in einer Lebensphase vielleicht mehr, vielleicht auch irgendwann wieder weniger, wieder mehr, je nachdem, ich habe vielleicht eine Weiterbildung, die ich mache, oder ich muss den Job aus irgendeiner anderen Stelle zurückstecken oder habe einen neuen Job, verdiene weniger. Das kann mal auf, mal abgehen. Und Schulden sind eigentlich, oder sagen wir so, um Friede mit Gott zu erleben in dem finanziellen Bereich, ist wichtig, dass ich meinen Lebensstandard entsprechend der meinen Finanzen, die ich zur Verfügung habe, anzupassen. Wenn ich das schaffe, vielleicht sogar noch ein bisschen Raum dazwischen zu geben, zwischen dem, was ich verbrauche und zwischen dem, was Gott gibt, dann bin ich der Überzeugung, dass dieser Raum, den ich dort lasse und es wirklich schaffe, zufrieden zu sein, dass das ganz automatisch Friede in meinen ganz normalen Alltag bringt, weil ich dann in dem Maß, in dem Umfeld lebe, das mir Gott zur Verfügung stellt. Und die Kunst ist es, zufrieden zu sein und zu sagen, ich passe meinen Lebensstandard dem an. Wenn mir das gelingt, dann werde ich Friede erleben. Wenn ich umgekehrt sage, ich will mehr und ich leiste mir einfach durch irgendwelche Finanzierung, Konsumschulden, irgendwie ein verrücktes neues Auto. Ich sage, ich brauche das iPhone 4S unbedingt, ist mir wurscht und ich kaufe es einfach und ich nehme Schulden auf. Dann gehe ich über das rüber, was Gott mir zur Verfügung stellt. Und das ist der ganz normale Automatismus. Ich werde zum Sklaven der Gläubiger, von denen ich das Geld bekomme. Und wenn das dramatisch zunimmt und ich immer mehr unter dieser Last des Sklaven gedrückt werde, wird das irgendwann, wie beim Zachäus, einfach zu einer großen Scham führen, weil ich damit dann auf lange Zeit nicht mehr klarkommen werde. Das Spannende ist, schaffe ich es, zufrieden zu sein und mich dementsprechend anzupassen, oder muss ich, meine ich, zu müssen, über das rüber rausgehen und mir nehmen, was eigentlich nicht dran ist. Im Prinzip, wenn man den Gedanken logisch weiterdenkt, dann müsste man sagen, jemand, der sich so verhält, der sagt Gott gegenüber, hey Gott, du hast es mit mir vermasselt. Du gibst mir nicht genug. Ich brauche eigentlich das und du gibst mir bloß das. Und weil du mir nicht genügend gibst, weil du es mit mir vermasselst, nehme ich mir einfach mehr. Und das, finde ich, ist wirklich eine Einstellung, die uns einfach an der Stelle auch bewusst sein muss. Und eben, versteht mich nicht falsch, ich rede nicht von Investitionen, die notwendig sind bei einem neuen Geschäft oder wenn man ein Haus vielleicht kauft, wo ein großer Gegenwert auch entsprechend da ist, sondern ich rede da eher von Konsumschulden. Gott will, dass wir einfach leben können und dass wir in Frieden leben können. Und wir müssen sorgfältig darauf achten, dass wir den Rahmen, den er uns gibt, dass wir den nicht verlassen. Lebst du so? Lebst du in dem Rahmen, den Gott dir jetzt in deinem Alltag zur Verfügung stellt? Wenn du das nicht machst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du sagst, hey, ab heute will ich diesen Glaubenssatz anpacken und sagen, ich will leben im Rahmen dessen, was Gott mir zur Verfügung stellt. Stell dir vor, einfach mal einen Tag, an dem du komplett schuldenfrei bist. Auf deinem Auto steht drauf, bezahlt. Die Wohnung, die du mietest, die kostet dir nicht das letzte Hemd. Wenn du mal essen gehst, dann ist nicht der gesamte Haushaltsplan gerade durcheinander. Wie würdest du dich fühlen in so einer Situation? Wenn du die Ausgaben anpasst, dann wird dein Leben einfacher werden. Dann wird der Stress abnehmen. Und wenn dir jetzt vielleicht eine Stimme einflüstert, hey, vergiss es. Du steckst schon so tief drin, da hat sich schon so viel aufsummiert, schaffst du eh nicht, dann kannst du sicher sein, dass die Stimme vom Teufel, die versucht, dir das Gesicht in den Dreck zu drücken und zu sagen, chancenlos, vergiss es. Jesus ist immer jemand, der Hoffnung gibt und der Wege hat, auch aus scheinbar verzweifelten Situationen wieder rauszufinden. Und ich möchte Mut machen dann, vielleicht zu jemandem zu gehen, der dir weiterhelfen kann, vielleicht ein Seminar zu besuchen, vielleicht in die Seelsorge zu gehen oder vielleicht ganz einfach deinen Lebensstil anzupassen, damit dein Leben einfacher wird. Wenn du das schaffst, wenn du so lebst, dann wird das auch Einfluss haben auf deine Kinder, weil die schon während der Erziehung lernen, sich an diesen Rahmen anzupassen. Dann wird das Auswirkungen haben auf deine Enkel, die an dir selber sehen, wie du lebst und die sehen, dass das funktioniert. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, sehr dankbar an der Stelle, dass meine Eltern und auch die Schwiegereltern uns da sehr in diese Richtung erzogen haben. Das war als Kind oftmals uncool, weil wir bestimmte Dinge nicht hatten, weil wir bestimmte Klamotten uns nicht leisten konnten, weil wir bei bestimmten Sachen nicht mit dabei sein konnten. Aber heute, muss ich sagen, bin ich extrem froh, dass meine Eltern an der Stelle konsequent waren und ihren Lebensstandard entsprechend angepasst haben und sich da nicht in Schulden verstrickt haben. Der dritte Glaubenssatz heute Morgen, der heißt, ich ehre Gott, indem ich den Zehnten von allen meinen Einkünften für seine Ziele mit dieser Welt gebe. Okay, und jetzt habt ihr es, hier ist doch das Vorurteil des Pastors, jetzt kommt er doch wieder ums Geld und jetzt kommt er doch wieder. Und ich möchte an der Stelle betonen, ich kriege einfach ein Gehalt, das hat die Geschäftsstelle von Krishona festgelegt, das hat nichts mit dem Kollekte zu tun, die zusammengelegt wird, sondern die ist einfach von vornherein fixiert und ich benenne das Thema aus dem Grund, weil ich überzeugt davon bin, dass das extrem positive Auswirkungen für dich hat. Ich sage das nicht für uns, für mich als Mitverantwortlicher für die Gemeinde, sondern in erster Linie für dich. Zwei Bibelstellen dazu. Sprüche 3, Vers 9 und 10, da sagt Salomo, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überlaufen. Eine andere Stelle, Malachi 3, Vers 10, bringt den Zehnten eurer Ernte in vollem Umfang, also die ganzen 10%, zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffnen und euch mit allem Überreich beschenken werde. Wenn man über den Zehnten redet, dann macht sich schnell so ein schlechtes Gewissen breit. Und ich möchte jetzt heute Morgen einfach mal den Gottesdienstraum für 5 Minuten für eine schlechte gewissenfreie Zone erklären. Lasst uns das einfach mal wegschieben, lasst uns einfach mal wirklich ganz frei diese 5 Minuten über das Thema nachdenken. Wenn Gott uns auffordert, die ersten 10% ihm zu geben, dann ist natürlich die logische Konsequenz, dass wir glauben müssen, dass wir mit den verbleibenden 90% auch tatsächlich zurechtkommen und dass Gott uns dann auch wirklich mit dem versorgt, das wir brauchen, auch wenn es dann nur noch 90% sind. Und viele von euch machen das und viele von euch haben auch schon erlebt, dass Gott diesen Glauben sieht und dass Gott an dieser Stelle hilft. Wenn ich mir jetzt aber überlege, eine Person, und ich kann das auch nachvollziehen ein Stück weit, wenn ich keinen Glaube habe, dann werde ich ganz automatisch sagen, um von A nach B zu kommen, brauche ich 100%. Ich kann einfach, wie soll ich mit weniger auskommen? Ich habe meinen Lebensstandard angepasst und ich brauche 100%, um von A nach B zu kommen. Anders geht das nicht. Wenn ich mit Glaube da dran gehe, dann sage ich, ich komme von A nach B mit 90%. Denn ich glaube, dass Gott mir hilft, an der Stelle klarzukommen und ich gebe 10% einfach Gott. Und bin an der Stelle gehorsam. Das fordert Glauben, dass ich das überhaupt schaffen kann. Und Das Schöne daran ist, wenn ich mit Glauben zu Gott komme und sage, ich gebe 10% und glaube, dass ich mit 90 klarkomme, dann nimmt mich Gott und führt mich von B nach C. Und weil er zu seinem Wort steht, erlebe ich außergewöhnlichen Segen. Erlebe ich außergewöhnlich Gutes. Und erlebe ich, wie er Türen öffnet, wie er neue Möglichkeiten schenkt, wie auf einmal neue Beziehungen passieren, wie Wunder passieren, die ich vorher noch gar nicht gesehen habe. Und dieses von B nach C, das finde ich, das sind die spannenden Geschichten. Und ich glaube, manche von euch werden sicherlich solche B nach C Geschichten erzählen können, wo sie sagen, hey, Gott hat außergewöhnlich gesegnet und Gott hat da Wunder getan und Gott hat Gebet erhört, das ist der Hammer. Also wenn ich mir überlege, mein Leben ist nichts anderes als ein Leben von B nach C in dem Bereich. Ich glaube Gott und ich bin 100% abhängig von ihm, das weiß ich. Das Witzige dabei ist, und bitte verzeiht mir jetzt vielleicht den Ausdruck, beide Personen oder beide Gruppen denken vom anderen, er sei ein Idiot. Also sorry für den Ausdruck, aber der hierjenige, der ohne Glauben sagt, Mensch, wie kannst du so blöd sein und glauben, dass du mit weniger auskommst. 100% ist rein rechnerisch genau das, was ich brauche mit weniger Gottesnöt. Wie kann man nur so blöd sein und meinen, es reicht mit weniger? Der untere sagt, was für ein Idiot. Der meint, er kommt nicht ohne dem aus und er versäumt diese ganzen wunderbaren Segen, den Gott ausschüttet. Die Person wird nie zu C kommen, weil sie immer schon bei B stecken bleibt und nur auf sich selbst vertraut. Wie kann man nur so denken? Und ich möchte dich jetzt heute Morgen herausfordern, welcher Idiot willst du sein? Sorry für den Ausdruck, aber wer willst du sein an der Stelle? Und das musst du selber entscheiden. Sage ich, ich regel's, oder sage ich, ich vertraue auf Gott, ich habe den Glauben und er wird's machen, auch wenn ich das noch nicht sehe. Und da geht's um Prozentzahlen, da geht's nicht um die Höhe, sondern einfach um den entsprechenden Anteil. Als ich am Mittwoch die Predigt vorbereitet habe, hat der Paul mir eine Mail geschickt mit der Tageslosung. Und die hieß an dem Tag, ehre den Herrn mit deinem Gut. Das steht in Sprüche irgendwo. Weil eben Segen drauf liegt, wenn wir Gott mit unserem Gut ehren. Und ich möchte euch ermutigen, verpasst diesen Segen nicht. Seid an der Stelle einfach voller Glauben. Und geht den Schritt entsprechend. Der vierte Punkt, der vierte Glaubenssatz, der jetzt noch kommt, das ist, ich lege einen Teil meiner Einkünfte für Notfälle, Spenden und für die Altersvorsorge beiseite. Ein Vers aus Sprüche 6, Vers 6 bis 8. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen. Kein Vorgesetzter treibt sie an, sondern sie arbeiten den ganzen Sommer über fleißig und im Herbst haben sie einen Vorrat für den Winter angelegt. Hast du auch schon mal so einen finanziellen Winter erlebt? Irgendwie die Arbeitsstelle vielleicht verloren oder im eigenen Geschäft irgendwie bleiben die Aufträge aus und es gibt so eine Art Winterzeit. Das Gehalt ist vielleicht ausgeblieben aus irgendeinem Grund. Vielleicht gibt es auch bei dir so einen Winter der unvorhergesehenen Kosten. Die Waschmaschine geht kaputt und das ist immer das Verrückte. Dann geht nicht nur die Waschmaschine kaputt, sondern vielleicht auch noch gerade der Kühlschrank und noch irgendwie das Auto verreckt auch noch gerade. Und dann ist es eben entscheidend, ob wir uns das Verhalten der Ameise angewöhnt haben und im Sommer, da wo es uns gut geht, etwas auf die Seite legen, damit wir im Winter, wenn es dann eng wird, davon profitieren können. Und wenn du das machst, dann wird dein Leben richtig einfach werden. Als unsere Waschmaschine kaputt gegangen ist, ich konnte einfach sagen, komm, wir gehen eine neue kaufen. Und ich zahle die von dem, was zurückgelegt ist. Ich musste nicht in Panik ausbrechen. Es hat genervt, dass sie kaputt gegangen ist. Aber ich musste nicht in Panik ausbrechen und einen riesen Aufstand machen. Es hat nicht meinen Alltag durcheinander geworfen, sondern ich konnte einfach eine neue kaufen und die Sache war erledigt. Und wir kümmern uns wieder um weitere Dinge, die wichtig sind. Ich empfehle die 10-10-80-Regel. Und das ist jetzt, steht in 1. Knoblauch 5, Vers 7 irgendwo, das findet ihr nirgends anders. Aber 10% für Gott auf die Seite, 10% wie die Ameisen auf die Seite und mit 80%, da muss ich meinen Lebensstandard dementsprechend anpassen, 80% oder weniger, mit dem komme ich klar. Und hey, wenn die Ameisen das schaffen, dann werden wir das wohl schaffen, so zu handeln. 5. und letzter Punkt, Glaubenssatz. Ich halte jeden Tag meine geistlichen Ohren offen, ob Gott mir in Bezug auf meine Finanzen etwas sagen will. Also ich habe eine lebendige Beziehung zu ihm und ich weiß, er ist gut und ich rede mit ihm und ich habe die Ohren offen und ich sage Gott gegenüber, wenn du irgendwas Besonderes mir sagen willst und zeigen willst, wenn irgendwas dran ist, das dir jetzt auf dem Herzen liegt, dann will ich bereit sein dazu. Wenn du mir jemanden zeigst, wo ich jetzt helfen soll und wo ich auch Geld in die Hand nehmen soll, dann wäre es für mich ein Vorrecht, dir gehorsam zu sein. Dann ist es mir eine Ehre, dir dienen zu dürfen und ich will mich deinem Reden, auch wenn ich diese Prinzipien verwirkliche, nicht verschließen und sagen, ich habe meinen Job gemacht, der Rest gehört mir, sondern es ist alles anvertrautes Gut und ich will auf dich hören. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern, dass wir nicht einfach nur sagen, okay, ist alles schön und gut, sondern ich denke, dass es so wichtig ist, wenn du merkst, da ist dran, etwas zu tun, dass wir heute Morgen auch eine Entscheidung treffen. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, dass wenn wir das nächste Lied singen werden, das heißt, Herr, ich komme zu dir, dass mir das dann wirklich ganz bewusst, wie es in diesem Lied nachher heißt, auch als Entscheidung sprechen und dass wir selber sagen, Herr, ich will, ab jetzt will ich und ich will heute Morgen das klar machen. Ich will mit dir vorangehen und ich will an der Stelle treu sein. Ich kann schon anfangen. Ich weiß, da gehört immer Mut mit dazu und ich möchte euch einfach bitten, all diejenigen, die es eh schon machen und die bestätigen wollen, jawohl, das will ich machen, dass ihr gleich aufsteht und diejenigen, die vielleicht noch am Kämpfen sind und sagen, eigentlich würde ich das auch, denen möchte ich sagen, hey, schieb's nicht raus und mach das heute einfach fest und sag einfach, ab heute lasse ich auch in den Bereich, über den man nicht redet eigentlich, in den Bereich lasse ich jetzt genauso Gott mit rein und er soll der Herr auch in dem Bereich sein. Ich möchte euch bitten, dass wir einfach aufstehen dazu und dass wir das einfach als Statement, als Bekenntnis vor Gott jetzt auch singen, wer das möchte.